Liebe Menschen da draußen, aufmerksame Hörer erinnern sich vielleicht an einen Satz, der so ähnlich klang wie der folgende. Darkest Dungeon ist mein persönliches Lieblingswohlfühlspiel und an dieser Eigenschaft müssen sich alle kommenden Darkest Dungeons messen. Und jetzt sitze ich hier, habe einen richtig miesen Tag im Nacken, habe in Vorbereitung auf die Aufnahme Darkest Dungeon 2 gespielt und mir geht's ein kleines bisschen besser. Und wer mehr wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, der hört jetzt zu und alle anderen kaufen das Spiel. Hallo Sebastian, du bist auch noch hier.
Moment, wir sollen einfach das Spiel kaufen?
Ja, da kann ich direkt vorwegwerfen, wenn Leuten Darkest Dungeon 1 gefallen hat, sie werden hier neue Dinge finden, die ihnen womöglich sehr gut gefallen könnten. Es gibt ein, zwei Wackelkandidaten, was die Features angeht, über die sprechen wir, aber ich habe einen großen Spaß aktuell mit Darkest Dungeon 2.
Ah, das freut mich für dich. Ich hoffe, das hebt deine Stimme auch langfristig noch ein bisschen. Und oh, erinnern wir uns doch anfangs zunächst kurz an das fantastisch atmosphärische Darkest Dungeon. Eins dieser Roguelike-Spiele, wo man halt, oder ist es überhaupt ein Roguelike schon irgendwie, ne, das Original?
Ja, ich also das auf jeden Fall. Ich nenne es immer Dungeon Crawler, aber das schließt das ja nicht aus. Es ist so ein richtig schöner, klassischer Dungeon Crawler. Das heißt, eine Gruppe von wagemutigen Gestalten schickt man in ein gefährliches Gebiet und lässt sie da gegen allerlei böse Sachen kämpfen und die kommen zurück mit mehr Leveln und mehr Fähigkeiten und Loot. Und das macht man immer wieder und der Spaß darin ist, dass es eben so Zufallsaspekte gibt, die das Spielen immer frisch anfühlen lässt. Und das ist die Idee von Darkest Dungeon 1 und im Kern ist das auch die Idee von Darkest Dungeon 2.
Ja, da fand ich ganz großartig im ersten Teil, dass beispielsweise unsere Party, das sind bis zu 4 Personen, also eigentlich immer ein Viererteam, dass die Stress empfinden und dass es verschiedene Events gibt und auch so Mechaniken wie eine Fackel, die hell brennt oder dunkel brennt, die diverse Modifikatoren in den Kämpfen auslöst und da kann eben Stress passieren und irgendwann in Darkest Dungeon 1 kamen unsere Charaktere an so einen Punkt, wo ihr Geist geprüft wird und sie können stärker aus so einer Stresssituation herauskommen oder halt völlig kaputt und auch wirklich praktisch Marotten und Ticks und Geisteskrankheiten entwickeln. Das ganze Spiel Darkest Dungeon 1 hatte diesen extrem düsteren
Gothic-Feeling.
Ja, wie heißt der Autor nochmal für diese ganzen Cthulhu-Geschichte? Lovecraft vielleicht auch ein wenig. Eine wunderbare Stimmung, einen hervorragenden englischen Sprecher, der an seinem Effektgerät schon relativ oft die Hallfunktion nutzt, das aber auch durchaus stimmungsvoll hinbekommen hat. Aber ein großes Problem hat Darkest Dungeon 1 in meinen Augen und zwar unglaublich viel Grind. Immer wieder kann es passieren, dass deine hochgelevelte Heldentruppe ins Gras beißt und dann musst du wieder von vorn neue Helden hochziehen, aufleveln, verbessern und es ist einfach unglaublich mühsam gewesen, sich durch alle Inhalte von Darkest Dungeon 1 zu arbeiten. Das ist wirklich stellenweise einfach eine Ausdauerleistung gewesen, die man da erbringen musste, weniger als irgendwie so ein Roguelite, was ich als etwas Griffiges, als etwas Abgespecktes und als etwas auf das Wesentliche reduziert empfinde. Und da baue ich jetzt eine Brücke.
Ja, also erstmal muss ich noch auf der einen Seite des Ufers bleiben, auf der du noch stehst, bevor ich rüberlaufe, weil ich finde das ganz interessant, was du da beschreibst, weil das ist so eine Spielerfahrung, die hatte ich bei Darkest Dungeon 1 auch ganz lange, bis ich dann irgendwann gerafft habe, es gibt auch die Möglichkeit und das macht das Spiel dann gleichzeitig noch zu einem viel schwereren, die nachkommenden Heldinnen und Helden direkt schon so ein bisschen mitzutrainieren, also nicht diese Elite-Truppe immer nach vorne zu schicken, sondern durchzuwechseln, auszutauschen und die Rookies neben die Veteranen zu stellen. Aber du hast vollkommen recht, die Spielerfahrung in Darkest Dungeon 1, die war eine sehr unerbittliche. Also das ist ja auch genau diese fantastische Mechanik, die du beschrieben hast, diese Idee, diese große Neuerung des Stresspegels, die dafür gesorgt hat, dass diese Ausflüge in die Dungeons wirklich mit zunehmendem Fortschritt so schlimm wurden. Die Leute sind dir links und rechts durchgedreht, die haben Herzinfarkte vor Stress bekommen, die haben angefangen ja auch sogar ins Gameplay einzugreifen. Ja. Das ist ja auch diese Genialität, dass dann eine Figur, die zum Beispiel so gestresst war, dass sie als permanente Eigenschaft Kleptomanie bekommt, das heißt ein krampfhaftes Stehlen, dass du dann während der Dungeon-Crawlerei an Schatztruhen vorbeigekommen bist und du willst den Kram einsammeln, dann sagt die Figur, nee, ich nehme das alles und dann ist der Loot weg. Und das sind diese emergenten Spielmomente, wofür Darkest Dungeon 1 so sehr geliebt wurde. Und diese Momente gibt es tatsächlich auch in Darkest Dungeon 2, wären sie auch schön doof gewesen, wenn sie diese große, tolle Idee verworfen hätten.
Absolut. Es ist wirklich diese Vision einer völlig gebrochenen Heldengruppe, die immer kaputter aus ihren Abenteuern zurückkommt und eigentlich sich selbst da völlig zerreibt an diesen Bösen, was da unter diesem Anwesen lauert, in einer völlig verwunschenen Welt. Das ist schon wirklich großartig gelungen, dem ersten Teil. Vielleicht könnte man Darkest Dungeon 1 auch ein bisschen mit XCOM vergleichen, wo du eben auch nicht bloß deine 4, 5 Alien-Jäger-Helden hast, sondern dir ein ganzes Bataillon aufbaust und die eben zielgerichtet bei den Einsätzen verwendest und ein bisschen parallel hochrüstest und so weiter. Aber ich bin halt dann irgendwann nicht mehr dran geblieben. Mir war das eine viel zu hohes Investment. Aber dann habe ich erste Informationen zum Darkest Dungeons 2 erhalten, das ja nun erst in der Early Access Phase ist.
Ja.
Wohlgemerkt. Und mein Herz war gar erfreut und heiter.
Warum eigentlich genau? Wegen der Ankündigung selbst oder hast du da schon ein bisschen was dann?
Aufgrund der Struktur des Spiels. Ich habe mich informiert und es ist deutlich, deutlich linearer und abgespeckter und anders und es ist mehr so ein klassisches Roguelike. Es erinnert mich mehr an so etwas wie Slay the Spire und das finde ich gut.
Ja, da hast du vollkommen recht. Vorher noch dazu ein bisschen Kontext zum Entwicklerteam, weil es ja durchaus auch interessant, weil Early Access ja für manche Menschen ein Alarmsignal immer noch ist oder weiterhin ist. Darkest Dungeon 1 ging damals auch in den Early Access. Die hatten vorgespannt eine Kickstarter-Kampagne, die war super erfolgreich, 2014 war das. Im Januar 2015 ging das dann in Early Access und war da ein Jahr lang. Und Darkest Dungeon 1 gilt so ein bisschen bis heute noch und vor allem damals in dieser Zeit als Posterboy von den Early Access Projekten, weil die vorbildlich, also man muss es wirklich sagen, vorbildlich dieses Early Access Programm durchgezogen haben. Ein Jahr hat es gedauert, es gab auch tatsächlich eine Verspätung sogar, das sollte sogar noch schneller gehen, aber einer im Team ist tragisch verstorben und das hat alles ein bisschen verzögert, aber die haben das ganz vorbildlich gemacht, also regelmäßige Updates, Umsetzen von Community Feedback und das ist jetzt nicht irgendeine Floskel, sondern man kann es nachvollziehen bis heute. Die hatten ein großes Los zu tragen, weil daran wurden die jetzt auch gemessen. Das läuft jetzt noch sehr jung, also sehr früh, diese Early Access Phase beim zweiten Teil. Ich kann das selber noch nicht beurteilen, wie gut sie sich jetzt da wieder orientieren. Aber was man jetzt schon sagen kann, für ein Early Access Spiel, also ist das wahnsinnig polished. Das ist wirklich auf einem Produktionsniveau rausgekommen, wo du sagst, boah, das könnte bei anderen Entwicklerteams ein Full Release sein.
Was fehlt denn noch? Was bekommt man denn im Early Access und was haben die Entwickler versprochen, noch nachzuliefern?
Also die Kernspielerfahrung ist da. Alle Spielmechaniken, die auch im Full Release drin sein werden, sind jetzt auch schon da. Was jetzt noch so angekündigt wurde und kommen soll, ist zum einen so ein bisschen der Klassiker mehr dieser Helden, die dann mit durch diese Dungeons beziehungsweise durch diese Stationen in der Spielwelt mitkommen, da können wir gleich drüber sprechen. Und zum anderen, ein ganz großes Kapitel, was sie jetzt schon gesagt haben, ist Balancing. Sie merken, einige Teile des Spiels sind einfach absurd schwer und daran schrauben die gerade ganz viel. Das scheint auch die Prio aktuell zu sein.
Okay. Na dann beschreib doch mal.
Ja.
Jetzt geht doch mal aufs andere Ufer, jetzt wo wir das lange auf der Brücke aufgehalten haben und bei Darkest Dungeon 1, wie genau das jetzt in Darkest Dungeon 2 funktioniert und wieso man überhaupt eigentlich schon dem Spiel seinen Titel vorwerfen könnte, denn wo ist ja eigentlich der Dungeon?
Ja, das ist ein guter Punkt, sehr gut. Ich war sehr überrascht, ich war wirklich überrascht. Ich wusste im Vorfeld wenig über das Spiel, ich wollte extra so ein bisschen blind reingehen. Ich wusste, der Grafikstil hat sich verändert, das vorher war mehr so ein, also wie beschreibt man das denn? Es ist so ein bisschen reduziert und wirkt fast gezeichnet und ein bisschen abstrakt, comichaft. Mhm. Und der Stil jetzt, der wirkt viel dreidimensionaler, viel plastischer. Und die Figuren sind auch anders designt. Wenn man sich mal Screenshots anguckt, ikonische Charaktere wie irgendwie der Highwayman oder so ein Landstreicher quasi, der sah vorher aus wie so ein Jugendlicher in seiner Körperform und Gestalt. Und jetzt sind das alles Männer und Frauen, die sehen auch wirklich gestählt aus. Also das wusste ich vorher schon, da war ich sehr interessiert. Und dann öffnete ich das Spiel, Sebastian, und ich war völlig überrascht. Ich wurde erschlagen von Tutorial-Seiten noch und nöcher und habe mir gedacht, aber ich kenne doch Darkest Dungeon, was ist denn jetzt neu? Und dann stellt sich heraus, es ist sehr, sehr viel neu. Und ich nehme jetzt mal den Knochen, den du mir da hingelegt hast, dankend an, was zum Beispiel die Dungeons betrifft. Vorher war es so, man sammelt sich eine Gruppe, wählt die aus einer großen Auswahl an Heldinnen und Helden aus und zielt los in ein Stadtareal, wo man unterschiedliche Level anwählen konnte. Und dann konnte man sich da durchprügeln, kehrt wieder zurück in die Siedlung, wird stärker, mächtiger und wieder von vorne. Und jetzt ist das so, man steigt in eine Kutsche Und diese Kutsche fährt durch ein gigantisches Stadtareal. Und entlang dieser Route kommt es zu Kämpfen gegen Monster. Es gibt aber auch zivile Events, wo man mal Leuten hilft. Und das ist eine grundlegend andere Struktur, weil du jetzt nicht mehr dieses Gefühl hast von so, und jetzt kaufe ich mir irgendwie belegte Brote für alle und genug Fackeln und irgendwelche Tränke und dann gehe ich los. Und dann muss ich nur so lange genug aushalten, bis ich wieder rauskomme. Jetzt ist es ein Roadtrip quasi. Mhm. Ein Roadtrip in die Verdammnis, der nie aufhört. Es gibt immer so Pausenstellen an Wirtshäusern, aber es geht immer weiter und weiter und weiter. Und es ist ein fundamental anderes Feeling als vorher.
Es hat jetzt sehr viel mehr die klassische Node-basierte Roguelite-Struktur. Ja. Das heißt also, es gibt einen Wege zwischen den einzelnen Events, es gibt Abzweigungen, es gibt manchmal die Möglichkeit bereits zu sehen, welche Events gleich kommen werden, welche Route man sich rauspickt, welche zum Beispiel, ob man jetzt ein Krankenhaus braucht, weil einer von uns krank ist und im Krankenhaus kann man viele dieser Status-Mali und Geisteskrankheiten und sowas wieder loswerden oder ob man vielleicht eher Reichtümer braucht oder sowas ähnliches. Bloß ist das bei vielen Roguelites einfach so, dass man so eine Node anklickt und dann startet das entsprechende Event. In dem Spiel steuert man halt eine Kutsche. Man steuert sie wirklich direkt, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, das ist so einer der Punkte, nee, was heißt glaube ich, da bin ich mir sicher, das ist einer der Punkte, wo ich am Anfang gesagt habe, das könnte ein Wackelkandidat für manche Darkest Dungeon-Fans sein, weil ich habe schon auch hier so im Internet so, ne, in meiner Bubble auch schon so gehört, Leute finden das furchtbar, diese Kutsche zu steuern und diese Wartezeit immer zwischen den Events zu haben, weil vorher konntest du ja wirklich von Raum zu Raum zu Raum, da gab es wenig Leerlauf und jetzt reitest du mit dieser Kutsche halt da manchmal und dann sind es zwar auch nur ein paar Sekunden, aber du hast das Gefühl, es gibt eine Leerlaufzeit. Die Entwickler haben das auch versucht, so ein bisschen zu gamifizieren, indem es auf dem Weg so kleine Hindernisschen gibt, über die darf man drüber fahren und dann gibt es eine Zufallschance, ein hilfreiches Item einzusammeln. Und damit soll das so ein bisschen interessanter sein. Ich persönlich, das wird jetzt die wenigsten überraschen, aber ich persönlich mag die Kutschfahrt, weil sie gibt so ein bisschen Zeit, immer so kurz nachzudenken, was geht hier eigentlich gerade ab. Es gibt den Charakteren an Bord der Kutsche Zeit, miteinander so ein bisschen zu sprechen und zu interagieren. Das wird auch in so Sprachbubbles angezeigt. Ich persönlich mag das, aber ich verstehe 100% Leute, die sagen, boah, ey, hier auf A und D auf der Tastatur zu steuern und hier Routen einzuschlagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einfach spielen.
Ja, was ich mitbekommen habe, auch, dass man da irgendwelche Objekte auf der Straße überrollt, um Loot einzusammeln, was sich nicht...
Genau, das meinte ich, ja. Genau.
Was sich nicht so gut steuert und okay, es gibt Zufallsevents wohl, also diese Barrikaden an einigen Straßen, genau. Sodass man auch Kämpfe lauern, aber sonst ist es auch etwas, ich meine, ich habe schon andere Spiele gespielt, die eben auch so ein Node-basiertes Roguelite-System haben, aber dich trotzdem hin und her laufen lassen, zum Beispiel bei Tainted Grail Conquest. Es ist auch so, dass ich durch so eine 3D-Welt laufe, aber ich könnte eigentlich auch nur Dinge anklicken und es würde genauso funktionieren. Aber dieses durch eine 3D-Welt laufen, so seltsam und überflüssig es eigentlich ist, finde ich, zog das Ganze ein bisschen mehr zusammen, lässt das es mehr wie so ein Abenteuer anfühlen, wie aus einem Guss. Ich finde, so eine abstrakte Darstellung macht auch das Gameplay und die Atmosphäre und irgendwie das Bild, das ein Spiel zeichnet, nicht mehr ganz so cool. Also bin gespannt, was die Entwickler hier aus dem Early Access Feedback mitnehmen, weil es auch wirklich das ist, wo ich die meisten negativen Kommentare dazu gelesen habe.
Ist auch super mutig, das überhaupt einzubauen. Das fand ich schon überraschend. Ich muss auch noch kurz zur Verteidigung der Kutsche sagen, beziehungsweise eigentlich vielmehr ein Hinweis für alle, die jetzt ein bisschen am Zweifeln sind. In den Optionen gibt's mehrere Anpassungsmöglichkeiten zum Fahrverhalten der Kutsche. Also da wurde schon versucht, möglichst viel Feuer rauszunehmen, indem man sagt, komm, ihr könnt die so sensibel einstellen, wie ihr wollt. Das kriegen wir schon gemeinsam hin. Man kann auch doppelt auf W tippen, dann macht sie so eine Autoroute. Das heißt, dann muss man eigentlich gar nicht mehr steuern, sondern kann die einfach durchlaufen lassen. Und drumherum, ich weiß nicht, Sebastian, du hast ja bestimmt auch schon Videos oder Bilder gesehen, die Areale, durch die die Kutsche fährt, die sehen halt auch gut aus. Das ist so alles in diesem düsteren Darkest Dungeon-Stil gehalten. Klar, es wiederholt sich dann irgendwann ein bisschen, aber es sieht schon gut aus. Also es trägt für mich persönlich sehr zur Atmosphäre bei.
Ja, zerstörte Städte, verwunschene Sumpfgebiete, Leichen, aufgeknüpfte Leichen. Das alles immer noch in diesem comichaften 2D-Stil gehalten, aber eben in 3D inszeniert. Also so ein bisschen Cell-Shading nutzen sie. Und auch die Charaktere, ich bin mir nicht ganz sicher, sie scheinen auch aus Polygonmodellen zu bestehen. Ja. Sie sehen aber 2D aus. Das ist echt gut gemacht, aber dann kannst du ja mal ein bisschen zum eigentlichen Gameplay übergehen und zu dem, was wie diese Struktur funktioniert und zu dem, was du in den einzelnen Events eigentlich machst. Denn im Herzen ist es ja immer noch dieser klassische rundenbasierte Kampf, ne?
Ganz genau. Also die Startpunkt ist immer ein Gasthaus. Ich will immer Wirtschaft sagen, weil ich aus Süddeutschland komme, da sagt man Wirtschaft dazu. Also zumindest bei mir. Wirtschaft, ein Gasthaus startet man, dort lädt man seine 4 Streiter mit an Bord und dann legt man los. Und das Ziel ist im Grunde das nächste Gasthaus am Ende dieses Routenabschnitts. Und auf dem Weg dorthin fährt man eben diese Kutsche, so eine Over-Shoulder-Perspektive und dann hat man immer wieder Abzweigungen. Du hast ja auch schon gesagt, es wird eine Karte eingeblendet. Über die kann man oft schon so zumindest vorausahnen, wie schwer die gewählte Route ist. Das wird signalisiert durch Farben. Blaue Farben sind ein anderer Schwierigkeitsgrad als grüne Farben. Und dann streitet man sich so durch dieses Areal. Und so, das sieht so aus. Zum einen gibt es Kämpfe. Das heißt, am Wegesrand oder Überraschungsbarrikaden stellen sich einem Gegner entgegen. Im Kampfsystem können wir gleich nochmal sprechen. Und es gibt zum anderen auch zivile Events. Das heißt, da sind manchmal überlebende Menschen oder so oder irgendwelche Flüchtlinge in dieser Spielwelt am Wegesrand. Du begegnest ihnen, hältst an und kannst aussteigen quasi und mit denen so einen kleinen Tausch vereinbaren. Du kannst zum Beispiel sagen so, ich gebe euch aus meinem Inventar Nahrung, das ich eigentlich für meine eigenen Recken bräuchte und im Austausch bekomme ich irgendwelche Items, die ich im Kampf nutzen kann. Und so strukturiert sich quasi dieser Weg durch diese Station hindurch.
Und ich finde es sehr schön, wie das Spiel konsequent schon, wenn es darum geht, wie man zum Beispiel auf solche Events reagiert oder welchen Weg man durch dieses Netz aus Straßen wählt, und du merkst, ich habe mich reichlich informiert, dass da auch hier bereits die Beziehung der Charaktere zueinander sehr viel wichtiger ist.
So, jetzt, genau, sehr gut. Ich habe schon überlegt, wo kann ich das mal anbringen? Und das ist nämlich die große Sache. Dieses Stresssystem wurde erweitert. Es gibt nach wie vor den Stress als Faktor. Charaktere können zusammenbrechen, können schlechte Eigenschaften gewinnen. Aber obendrauf wurde jetzt diesem Aspekt Rechnung getragen, dass wir jetzt 4 Charaktere in einer Kutsche sitzen haben. Ja, ein Roadtrip, nicht mehr wie vorher, alle sitzen in der Stadt rum, sondern 4 Charaktere an Bord einer Kutsche. Und die haben jetzt plötzlich Beziehungen untereinander. Also vorher in Darkest Dungeon 1 war das Maximum, ich sag mal, ein Typ wird zum Kleptomane, ein anderer in der Party sieht das und ihn stresst das, weil er mitbekommen hat, der wird zum Kleptomane. Und das ist das Maximum an Interaktion. Und hier ist es so, alle Figuren entwickeln relativ schnell Beziehungen zueinander, die entweder positiv sein können oder negativ. Und das gibt denen Boni und Mali. Und dann kommt es zum Beispiel zu so einer Situation am Wegesrand, sitzen Leute rum und sagen, hier, habt ihr mal nicht Brot für uns? Als Dankeschön gibt's 2 Rauchgranaten. Und dann kann es sein, dass einer in einer Party als Antwort dir vorschlägt, ey, komm, lassen wir die stehen, wir hauen ab, wir lassen die in Ruhe. Und dann sieht man, wenn man die Option anwählt, wie andere aus der Party das finden würden. Und dann kann man so ein bisschen, oder man muss so ein bisschen Teammanagement betreiben und gucken, dass sich alle irgendwie verstehen. Und das ist die große Neuerung von Darkest Dungeon 2 und finde ich persönlich sehr faszinierend.
Ist schon wirklich witzig, weil es da auch interessante Auswirkungen gibt. Gerade im positiven Bereich kannst du ein Liebespaar haben oder Leute, die großen Respekt voreinander haben. Und das sorgt eben auch im Kampf immer wieder für spontane Zufallsevents, wenn sich Charaktere gegenseitig heilen, sich gegenseitig beschützen oder einfach mit einem anderen Charakter mit auf den Gegner einschlagen, einfach weil sie so brüderlich verbunden sind. Oder jemand nimmt dir halt ein Heil-Item weg, weil er eifersüchtig ist. Ist total witzig.
Ja, voll. Also auch so Sachen wie, also ganz viele Beispiele. Ein Kampf geht super lange, es ist nur noch ein Gegner da und dann endlich darf ich ihn erschießen und hab's geschafft und dann kommt einfach die nächste Figur dran und das ist dann der nächste logische Schritt für mich. Klar, der werde ich jetzt den Befehl geben, auf die Kreatur zu schießen. Sie erschießt dir und statt dass sich die Gruppe freut, sind alle angepisst und sagen zu dem Schützen, also jetzt hast du mir aber ein bisschen Ruhm geklaut, ne? Eigentlich wollte ich ihm hier den letzten Schlag nach so einem langen Kampf geben und alle waren schlecht drauf. Und das ist so nett und auch da wieder, ne? Wir müssen überlegen, mit wem wir hier sprechen da draußen. Es gibt Menschen, die hören das und sagen, das ist ja total geil. Da ist eine Gruppe, alle haben einen eigenen Kopf, man muss das managen. Aber es gibt genauso viele Leute, die jetzt auch sagen werden, boah, ey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die sollen machen, was ich sage. Und euch da draußen kann ich schon direkt sagen, dann wird's schwierig mit euch in diesem Spiel, weil die haben alle einen eigenen Kopf und man muss den berücksichtigen.
Natürlich ist dieses Beziehungssystem nicht so vage, das ist durchaus im Spiel ganz klar repräsentiert. Ja. Durch Punkte, die man sammeln oder verlieren kann, mit ganz klaren Interface-Einstellungen, also so Darstellungen, so dass man schon durchaus sieht, in welche Richtung es geht und auch sehr vielen Items, die man insbesondere in den Wirtshäusern benutzen kann um diesen Beziehungsstatus zu manipulieren, etwa indem man mit den Leuten eine Runde säuft oder Karten spielt oder Dart spielt und solche Sachen.
Ja, ganz genau. Also da gibt's genug Möglichkeiten und die Beziehungen zueinander, wie du auch gesagt hast, die sind sehr gut lesbar. Es ist immer nachvollziehbar, wo man gerade steht. Vielleicht noch kurz zum Kampfsystem, um das nochmal den Leuten zu erklären, die gar keine Ahnung von dem Franchise haben. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil es gibt im Detail durchaus Änderungen am Kampfsystem, die man als Fan auch bemerkt, weil die Dynamik sich etwas verändert hat. Aber ich glaube, jetzt viel interessanter ist nochmal kurz zu erklären, wie das eigentlich funktioniert für all jene, die nicht in diesem Boot bisher gesessen sind. Im Grunde ist es ganz einfach, rundenbasierter Kampf, eine Konfrontation beginnt. Links auf der Bildschirmseite steht meine Gruppe, rechts steht die Monstergruppe oder wer auch immer sich in den Weg stellt. Und dann wird ganz rollenspieltypisch eine Reihenfolge ermittelt, wer wann zuerst angreifen darf. Und dann läuft das im Grunde so durch. Jede Figur hat 4 verschiedene Angriffsmöglichkeiten und die kann man dann möglichst gewinnbringend einsetzen. Eine Besonderheit auch bei Darkest Dungeon, die ich auch eigentlich super klug finde, je nachdem, wo die Figuren in der Gruppe stehen, also ganz vorne, in der Mitte oder ganz hinten, desto unterschiedliche Fähigkeiten können sie unter anderem einsetzen. Das heißt, es gibt Figuren, die sind besonders gut in der Frontlinie, weil sie dort alle ihre Fähigkeiten benutzen können. Aber wenn man sie aus irgendeinem Grund nach hinten gestellt hat oder sie vom Gegner nach hinten gedrückt werden, können sie plötzlich nur noch auf einen Bruchteil ihres Potenzials zurückgreifen. Und das ist so diese strategische Komponente bei diesen Kämpfen.
Was auch echt witzig ist, weil es ja auch viele Methoden gibt, Gegner und zu bewegen.
Ja.
Durch spezielle Angriffe, sie halt nach hinten zu schubsen. Gleichzeitig kann man sich selber irgendwie mit Spezialfähigkeiten bewegen oder Gegner bringen, die Party, Anordnung durcheinander, was echt chaotisch sein kann, aber auch echt eine faszinierende Methode, indem man etwa irgendwie und das ist so gleichzeitig übersichtlich, weil du hast bloß 4 Charaktere und maximal 4 Gegner. Es gibt durchaus Gegner, die sind doppelt so groß wie einer, dann gibt's halt maximal 3, die belegen 2 Slots und es ist immer ganz klar, wer sich wohin bewegen wird, wenn er nicht irgendwelche Resistenzen hat. Und wenn man dann zum Beispiel einen Fernkämpfer an den ersten Platz zieht von den Gegnern, dann wird er auch in der Regel mit einem äußerst schwachen Angriff direkt wieder versuchen, nach hinten zu kommen, was diese Manipulation der Position echt spannend und witzig und taktisch interessant macht. Und dazu hat's halt noch das gerüttelt Maß an Status Mali und Resistenzen und Buffs und Debuffs und Konter und Ripost, nee, das ist dasselbe, und Ausweichen und Stealth und kritischer Schaden und so weiter und so fort.
Ja, es gibt eine Taste, die, glaube ich, zu meiner Lieblingstaste geworden ist, während ich dieses Spiel spiele, und zwar G. Denn wenn man G drückt, dann wird sofort als Overlay quasi eine kleine Legende eingeblendet, über die man dann verstehen kann, was diese Icons bedeuten. Man kann aber auch mit der Maus drüber fahren, dann wird das auch in einem Wort erklärt, was man da eigentlich sieht. Also ich glaube, so die erste halbe Stunde ist ein kleiner Schock, weil man das erstmal alles sehen und verstehen muss, aber das geht dann relativ schnell. Das geht wirklich relativ schnell. Und ich muss nochmal sagen, jetzt wo wir gerade über die Kämpfe sprechen, nochmal, ich habe es schon angesprochen, aber wirklich, also es kann jeder auch nachvollziehen, der sich Bilder und Videos anguckt, du, das Character Design, das ist wirklich schön. Also nicht nur schön, sondern butterweiche Animation, mein Gott, also da sind so kleine Sachen drin, so Spielereien, die gar nicht notwendig wären. Wenn ich mit einem Typ, der einen Morgenstern in der Hand hat, zuschlagen lasse, dann schlägt der nicht einfach nur, wofür es eine eigene Animation natürlich gibt, sondern der Morgenstern knallt dann auf den Boden und dann zieht der so den über den Boden wieder zu sich und schultert ihn dann wieder. Und das ist eine Animation, die bräuchte es gar nicht, aber das sind so diese Details, die machen das so schwer und so hochwertig und wirklich schön anzusehen. Und auch die Monster-Designs, die sind so einfallsreich. Also es gibt klassische Zombies, na klar, aber es gibt auch Kreaturen, wie auch schon im ersten Teil, du guckst die an und du verstehst die gar nicht, wie so ein Bloodborne-Boss. Du musst die angucken und erstmal gucken, wo ist hier ein Kopf, wo sind die Arme, was soll das alles? Das sind ganz einfallsreiche Designs. Einige von denen habe ich so auch noch gar nicht gesehen, also in irgendeinem anderen Spiel. Und das ist wirklich, das muss man auch nochmal loben. Man merkt schon, also das nimmt auch so ein bisschen schon das Fazit vorweg, die wollten jetzt nicht aufgrund des Darkest Dungeon 1 Erfolg noch schnell einen zweiten Teil hinterherknüppeln, der sehr ähnlich ist, sondern das ist eine ganz eigenständige Spielerfahrung, die hier angeboten wird.
Ja, im Kern ist es schon dasselbe Spiel, was die Kämpfe angeht und die Überlegungen und die Strategien in vielerlei Hinsicht. Die Struktur hat sich halt vor allen Dingen verändert.
Ja, das Feeling, genau, das Grundlegende, und das ist mehr als nur ein Feeling, weil die Struktur hat sich maßgeblich verändert. Durch die Kutschfahrt wird die Dynamik eine ganz andere. Man kann ja auch nicht mehr am Anfang jetzt sagen, so, ich kaufe mir jetzt vor meinem Weg in den Dungeon, wie gesagt, 500 Rationen und noch Lagerfeuer und Beleuchtungsquellen, sondern das ist alles so, man muss so ein bisschen mitnehmen, was am Wegesrand liegt. Und da ist eben genau der Punkt, ich verstehe sehr gut, wenn Leute sagen, das ist keine Spielerfahrung, die ich möchte in einem Darkest Dungeon, sondern ich möchte das, was das Erste mir bietet. Aber ich gehöre zu den Leuten, die das sehr schätzen. Diese neue Dynamik, dieses gestärkte Gruppengefühl, es gibt nicht mehr dieses Pokédex-Phänomen wie vorher, wo du im Grunde ziemlich schnell 20 Helden oder so in deinem Inventar hast und dann immer auswählen kannst, mit wem gehst du los, sondern jetzt hast du deine 4. Und wenn einer stirbt, musst du es irgendwie bis zur nächsten Gaststätte schaffen und einen neuen rekrutieren, aber du hast immer deine 4. Und das stärkt dieses Gruppengefühl so krass. Also für mich verdichtet das noch die Atmosphäre.
Ja, das ist für mich auch viel spannender, weil es eben mehr diesem klassischen Roguelike entspricht, wo man eben von dem Standard-Ausgangspunkt immer wieder bei null mehr oder weniger anfängt, darüber wird noch zu reden sein mit dir, aber eben dann spiralt dieser Run in irgendeine Richtung. Es gibt, du kannst Glück haben, Pech haben, du kannst irgendwelche Items finden, die deine Spielweise beeinflussen, du kannst deine Figuren verändern, du findest Loot und dadurch entsteht eben deine einzigartige Reise und wenn du das nächste Mal beginnst, dann geht das vielleicht in eine andere Richtung und du hast nicht dieses Element des Vorräte-Hamsterns und des wenige Risiken eingehens. Es gibt in Roguelites eigentlich keinen Grind, weil der Weg ist das Ziel. Und das finde ich, das steht dem Spiel, so aus der Ferne, ich habe es noch nicht gespielt, schon sehr gut.
Ja, großes Problem ist halt, und darauf hast du bestimmt schon angespielt, wenn man halt Game Over geht. Das ist halt so der kritische Punkt, weil man muss sich vorstellen, man hat diesen Run am Lauf, man fährt da ewig Kutsche, man levelt die Charaktere vielleicht sogar hoch, findet coole Items und dann kommt zu dem Punkt, alle sterben und Game Over. Und das ist so, also da schreie ich jetzt noch lauter als bei Darkest Dungeon 1, nicht nur, weil das ärgerlich ist, sondern es fühlt sich also schon nach einem starken Schlag gegen die Stirn an, jetzt wieder bei Null anzufangen. Dann ist die Kutsche wieder leer, du musst neue Items aufsammeln, du musst wieder losfahren erstmal, auch dieses motorische Losfahren, das fühlt sich plötzlich so zäh an. Das ist so ein bisschen der Moment, der am meisten wehtut. Und auch das, merkt man, haben die Entwickler im Blick gehabt, denn sie versuchen das so ein bisschen abzuschwächen, indem sie noch so eine Art Metagame hinzufügen und sagen, das ist auch neu, dein Profil als Spieler, als Spielerin levelt jetzt mit. Und das bedeutet, wenn du einen Run beendest und scheiterst quasi, Game Over gehst, kriegst du trotzdem aufgrund deiner Leistung Erfahrungspunkte in deinem Profil und dann steigst du im Level auf. Und mit jedem aufgestiegenen Level schaltest du manchmal neue Helden frei, aber auch manchmal neue Items, die jetzt quasi in diesem Pool landen, auf denen du stoßen kannst während des Spielens. Und das ist so deren Versuch, entgegenzukommen und zu sagen, okay, das ist jetzt doof, du musst wieder bei Null anfangen, aber guck mal, du kannst jetzt neue Dinge finden auf dem Weg. Also es ist nicht mehr genau wie vorher. Und damit versuchen sie da so ein bisschen Frustration rauszunehmen.
Ja, das erinnert mich auch an so die klassischen Kartenkampf-Roguelites, wo man eben mit der Zeit des Spielens immer neue Spielkarten freischaltet. Das Spiel wird komplexer. Und hier schaltet man ja sogar neue Status-Mali und Boni frei. Ja. Also das ganze Spektrum des Spiels vergrößert sich mit der Zeit. Und es gibt noch ein Feature, und ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert im Zusammenhang mit der Progression. Ich weiß, dass man an gewissen Heldenschreinen die Story und der einzelnen Helden ein Stück weit weiterführen oder erfahren kann. Und ich glaube, das ist doch auch eine Sache, die persistent von Run zu Run bleibt.
Ja, genau. Habe ich extra ausprobiert. Du, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt fast vergessen zu erwähnen. Das ist auch nochmal eine Neuerung, die, ich schätze sie mehr als so eine Fluff-Neuerung. Es ist nichts, was jetzt die Spielmechaniken erweitert, sondern es ist mehr so, was der gesamten Spielwelt noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Und zwar gibt es diese Schreine, genau, diese Heldenschreine. Das sind auch wieder so Events am Straßenrand. Und denen kann man begegnen. Und diese Schreine geben einem die Möglichkeit, die Origin-Story einzelner Partymitglieder kennenzulernen, über mehrere Kapitel. Und die ist persistent, das heißt, wenn man einen Run Game Over geht, dann bleibt der Fortschritt in diesem Kapitel erhalten. Und da passieren tatsächlich ein paar ziemlich experimentelle Dinge. Ein kleines Beispiel, um ein Gefühl dafür zu geben, ich sprach schon von dem Typen mit dem Morgenstern, den gab es auch schon im ersten Darkest Dungeon, der hatte da aber nie mehr Hintergrund als, naja, es ist halt so ein Kriegsveteran und der geht jetzt nochmal in seine letzte Schlacht. Und jetzt lernt man über diese Hintergrundgeschichte, dass er mal ein Feldherr war und ein ziemlich schlechter. Und das wird einem nicht nur erzählt an diesen Schreinen, sondern dieser Schrein schickt einen dann in einen geskripteten Kampf, der so ein bisschen aussieht wie die Kämpfe, die man im Spiel quasi kennt, aber besondere Bedingungen hat. Das heißt, dort hatte ich dann einen Kampf als mit ihm als Feldherr, auch wieder drei andere Partymitglieder, das waren dann einfach nur irgendwelche Rekruten, gesichtslos. Und dann musste man denen indirekte Befehle geben, um gegen anlaufende Gegner zu kämpfen. Aber die Befehle, die man hatte, die wurden immer schlechter in ihren Fähigkeiten. Also am Anfang konnte man noch sagen, Leute, greift an. Dann konnte man nur noch auswählen zwischen flieht oder ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll oder oh, ich bin überfordert. Und damit erzählte das Spiel über die Spielmechaniken die Hintergrundgeschichte von dieser Figur. Und das war auch eine tolle Idee. Das gibt halt dem auch wieder mehr Tiefe. Man baut eine Beziehung zu denen auf. Das war schon ein spannendes Erlebnis.
Ja, und du schaltest ja auch mit den Events dann eben mehr aktive Fähigkeiten frei. Da muss man sich dann ein Loadout aussuchen, was man in den Kampf letztendlich mit reinnimmt. Eine der Entscheidungen vor dem Kampf, genauso wie die Reihenfolge deiner Figuren. Und das macht eben, finde ich, auch ein Stück weit die Motivation aus, dass du eben, je mehr Zeit du ins Spiel investierst, desto mehr Möglichkeiten hast du, mit deinen Charakteren zu arbeiten. Stimmt, ja. Kannst mehr verschiedene Skills auswählen. Und das ist eben, ich finde, das könnte reichen, wenn das Gameplay spannend und motivierend genug ist. Ja. Weiß ich, ist es das?
Also ich hab's jetzt ja also noch nicht jetzt irgendwie durchgespielt oder so. Das ist, glaube ich, kann man bei dem Spiel eh nicht sagen, aber ich habe jetzt schon viele Stunden damit verbracht. Und für mich war vor allem die grundlegende Frage, ob es mir gefallen wird oder nicht, ob ich diese Struktur mag, diese neue. Also die Kutsche und dass es mehr so on the run ist und diese kleinere Gruppe, die diese Beziehung zueinander entwickelt. Und mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Es fühlt sich komplexer an als Teil 1 und gleichzeitig stromlinienförmiger, irgendwie auch moderner und irgendwie auch befriedigender, weil es mehr Belohnungssysteme für mich als Spieler gibt. Aber wie gesagt, man hört es ja schon an der Beschreibung der Neuerungen, da gibt es ganz sicher jetzt auch Leute da draußen, die sagen, ne, ich habe darauf grundsätzlich keinen Bock. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und da stehe ich Stock und Stein zu dieser Aussage, die Systeme, die jetzt drin sind, die sind, wenn man sie mag, so gut durchdacht und so polished und die funktionieren schon so gut. Also da floss viel Gehirn rein in diesen zweiten Teil.
Ja, ich finde es anregend und spannend für mich. Ich habe das jetzt aus der Ferne beobachtet. Ich habe mir tatsächlich bei Twitch Leute angeschaut, die es live gespielt haben. Habe sogar mal gesehen, wie der letzte Boss aussieht. Denn auch in diesem Spiel ist so dieser klassische, ja ähnlich wie bei anderen Spielen, der Variante eben der Run, den man idealerweise bis zum Boss durchhält. Und dann legt man ihn. Und da gibt's eigentlich auch bloß eine winzige Cutscene. Und das Spiel setzt sich wieder am Anfang raus. Aber das ist reicht. Das ist ganz seltsam bei dieser Sorte Spiel, dass man eigentlich gar nicht so doll belohnt wird dafür, dass man es schafft. Und dass das Spiel von vorn beginnt, ob du jetzt mittendrin scheiterst oder den Boss besiegst. Vielleicht gibt's da ein bisschen mehr hier Progression für dein Profil, aber das war's auch schon. Und trotzdem finde ich diese Sorte Spiele in den letzten Monaten und Jahren für mich immer interessanter, weil sie sich eben wirklich aufs Gameplay konzentrieren. Weil diese Spiele müssen wirklich in diesen Moment zu Moment, ob das jetzt irgendein Dead Cells ist oder ein Hades, irgendwas Actionmäßiges oder was Strategisches wie ein Into the Breach oder ein Slay the Spire, oder eben auch so ein Darkest Dungeon, das muss wirklich ausgefeilt und auf den Punkt sein. Das darf nicht Mittelmaß und Durchschnitt bieten, weil dann fasst man es recht schnell nicht mehr an. Finde ich, es ist ein super interessantes Genre und eine Struktur eben, die bei Darkest Dungeon echt irgendwie ganz sexy auf mich wirkt. Allerdings ist das wirklich kein Dungeon mehr. What the fuck?
Ja, also genau. Sehr abstrakt, oder?
Das ist Darkest Straßennetz.
Ja, genau. Aber der Name ist halt nicht so geil. Deswegen sind sie wohl beim Dungeon geblieben. Ja, genau. Also alles, was du gesagt hast, ist halt auch immer so die Frage bei dieser Art von Spiele, was machen sie alles, um den neuerlichen Run wieder interessant zu machen? Wie viele Systeme gibt's, die quasi für Zufallsmomente sorgen und alleine dieses Beziehungssystem unter den Charakteren, dann das Freischalten neuer Quirks, die sie bekommen können, also neuer Nachteile oder Vorteile aufgrund dieses Stresslevels. Das macht schon sehr viel, um dich immer wieder neu reinzulocken, um immer wieder zu sagen, komm, einmal kannst du noch mal einbiegen auf die Autobahn, komm, einmal machen wir noch, weil da ist schon wieder was Neues passiert. Also das macht es schon ganz geschickt.
Ja, ich denke auch, dass die steigende Komplexität mit dem höheren Profillevel auch durchaus interessante Möglichkeiten bietet. Am Anfang hat man eh plus 4 Charaktere, mit denen man spielen kann. Ich glaube, insgesamt gibt es 8. Und das gibt dann ja auch durchaus genügend Kombinationen von verschiedenen Charakteren, die man überhaupt mit ins Spiel nehmen kann. Kann ich das jetzt ausrechnen im Kopf? Ich fürchte nein. Und
also ich definitiv nicht.
Wie viele verschiedene Kombinationen es gibt. Und dann kann man die alle ja auch noch verschieden positionieren auf dieser 4-Slot-Ebene. Das macht dann noch mehr Permutationen. Dann kann man von allen von denen ja auch noch verschiedene Skills freischalten und da auch noch jeweils die aktiven Skills festlegen, was eigentlich schon allein vom Startpunkt unfassbar viele Permutationen bietet. Und ich denke auch das Potenzial für richtig interessante und clevere Kombinationen, so sogenannte Builds halt irgendwie, weiß ich nicht, auf Kombos oder auf Crits gehen oder irgendwie auf Debuffs. Das kann ich gar nicht einschätzen, aber ich bin mir sicher, die Community auch und einzelne Spieler werden dann mit der Zeit echt interessante Spielstrategien entwickeln. Und das ist ja auch das Geile, wenn in so einem Roguelite du halt mal Glück hast und einen guten Riecher und plötzlich gerät dir das so ein bisschen aus dem Ruder. Aber in die positive Richtung und du entwickelst so eine Dynamik und du überrollst einfach gegen Ende des Spiels alles und das fühlt sich so gut an und ja, RNGesus gibt dir diesen Moment aber nur sehr, sehr, sehr selten und dafür ist er umso köstlicher.
Ja, die apropos Community, die Entwickler haben schon gesagt, also oder lass mich anders sagen, bei Teil 1 war die Modding-Community riesengroß und super aktiv und kreativ. Die haben eigene Heldenklassen entworfen, die haben eigene Dungeons gemacht, eigene Items entworfen und die Entwickler haben die auch gefeatured. Die waren so klug zu sagen, wir arbeiten mit euch statt gegen euch. Es gab dann Showcases, die von Entwicklern organisiert wurden, wo besonders gute Mods gezeigt wurden und es gibt jetzt schon eine Pressemitteilung oder ein Statement eigentlich vielmehr vom Team, die gesagt haben, so, wir machen das auf jeden Fall wieder. Aktuell müssen wir erstmal das Balancing hinkriegen, ne? Erstmal quasi das Gerüst fest in den Boden reinrammen und dann könnt ihr wieder loslegen. Das heißt, die Modding-Community wird hier auch sich wieder drüber stürzen und da bin ich ja auch schon gespannt, was dann da wieder alles bei rumkommt.
Ja. Letztendlich, mein Gott, als du mit der Wertschätzung für Darkest Dungeons 2 um die Ecke kamst, da wusste ich eigentlich schon, was auf mich zukommt. Das Spiel ist Everybody's Darling. Das ist einer der großen Indie-Lieblinge damals und jetzt auch heute. Ich glaube, relativ schnell war klar, dass der Early Access von Darkest Dungeon 2 empfehlenswert ist. Das war ein Schallen im Walde, aber auf Steam findet man es nicht.
Nee, genau, ist im Epic Store. Momentan allerdings, ich glaube, da vielleicht weißt du da jetzt mehr als ich, weil peinlicherweise weiß ich das gar nicht sicher. Gibt's da nicht doch noch, wenn es dann Full Release hat, auch bei Steam? Weil ich glaube, es ist eine Zeitexklusivität.
Ich denke auch, dass es dann in einem Jahr bei Steam erscheinen wird. Das ist sehr oft so bei diesen Epic Deals und letztendlich ist es ja auch kein Schmerz, sich einen Epic Account anzulegen. Als dieser Epic Game Store neu war, habe ich sehr viel in Foren und so weiter noch so ein bisschen so Klagen gehört und so ein bisschen Missmut, ja, noch ein weiterer Store und so weiter, aber da sehe ich ganz pragmatisch, wer noch keinen Epic Game Store Account hat, der soll sich den einfach anlegen. Natürlich keine Passwörter wiederverwenden, keine Usernamen wiederverwenden, die ihr anderswo benutzt. Ihr könnt nicht darauf vertrauen, dass Epic eure Zugangsdaten sicher verwahrt. Es kann da immer zu Leaks und Hacks kommen. Aber was die allein an Gratisspielen rausschmeißen, natürlich, die wollen eure Daten, die wollen, dass ihr mit dem Shop interagiert, aber ihr seid ja schon alle groß und nicht so impulsiv. Und dann kann man da schon mal einen Epic-Account haben und geht. Ist immer noch besser als der Xbox Game Store.
Ja.
Von der Bedienung und so ist das schon echt okay. Kann man machen.
Ja, genau. Also vielleicht, das nehme ich mal, um auf Darkest Dungeon 2 nochmal überzuschwenken. Kann man machen, wenn man dieses Grundstrukturding wirklich mag. Also ich habe versucht, das jetzt hier mal zu erklären, was die Neuerungen sind. Und ich gehöre halt jetzt zu den Leuten, die das mögen. Aber wie gesagt, ich habe schon genug von Fans des ersten Teils gelesen. Nee, also sorry, das ist nicht meins. Und das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man die Struktur mag, das ist jetzt schon so, also lächerlich polished. Also auch technisch, wie gesagt. Also das funktioniert schon so gut. Da merkt man, die haben, glaube ich, richtig Angst gehabt, dass die Leute, oder lass mich anders sagen, nicht Angst, aber die wussten, dass sie gemessen werden an dieser Professionalität vom ersten Teil, von der Early Access Phase, wo das ja auch wahnsinnig professionell gemacht wurde und die wussten, die Leute gucken da drauf und haben hohe Erwartungen. Und die wurden für mich zumindest erfüllt.
Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn man auch drauf schaut und sieht, wie das Studio gewachsen ist.
Voll, ja.
In vielerlei Hinsicht, was das Interface angeht, die Animation, die Grafikgestaltung, die Stimmung, den Kunststil, all diese Details und das ist echt, man merkt, und das ist, finde ich, immer sehr schön, wenn man das bei einem Studio bemerken kann, man merkt, wie die wie die besser werden, wie die ihren Groove finden, wie die langsam reifen zu einem immer besseren Studio. Und ich find's auch super geil und auch so geil mutig, dass sie eben Grundlegendes in ihrem Spiel verändert haben und sicherlich auch einige ihrer Hardcore-Fans irgendwie schon hart im Regen stehen lassen, indem sie eben die Struktur des Spiels so krass verändern. Aber ich feiere das. Ich feiere alle die Ideen, die sie haben. Und mir ist eben dieser Roguelite-Run, der immer wieder neu beginnt, viel, viel lieber als dieser endlose Grind bei meinem Darkest Dungeon 1 Spielstand, der auch irgendwann ein Ende hat, aber in seinem Grind für mich auch nur sich ständig wiederholende Kämpfe bietet. Und ich finde, Roguelite als Struktur ist einfach die beste Struktur, um ein Gameplay möglichst lange durchzuhalten.
Ja, voll. Ja. Kann ich nichts hinzufügen.
Spannend. Dann, weiß nicht, ich fand's cool. Ich freu mich, dass es dir gefällt. Und ich hoffe, auch wir haben jetzt während der Sendung so goldene Beziehungspunkte gesammelt und keine blauen, ne?
Doch, guck mal, das ist noch eine Sache, die können wir vielleicht noch, oder ich möchte es aber nochmal loswerden, weil das ist mir aufgefallen. Eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse, aber vielleicht wird das noch ein bisschen geändert, weil das ist so eine Kleinigkeit, da geht's auch nur um die Präsentation. Mhm. Im ersten Teil, wenn jemand seine Affliction da bekommen hat, also hier Stress ist zu hoch und jetzt kommt hier irgendwie eine schlechte oder gute Eigenschaft, dann war das immer so schön zentral auf dem Bildschirm. Da hat man dann diese Figur gesehen, sie reckt die Hände zum Himmel und dann sieht man diese Affliction. Und jetzt ist das so anders präsentiert, da bleiben die am Bildschirmrand und schieben sich immer so als Paar in die Mitte. Mm. Also das war jetzt nochmal zum Abschluss, weißt du, ein Detail, was niemandem helfen wird, aber ich wollte das noch loswerden. Oh Mann, das tut mir leid. Naja, wir hätten es so schön haben können.
Ach, Dom, ich. Also. Danke dafür. Das ist ein klassischer Shot zum Rausschmiss. Was gibt's denn eigentlich Besseres?
So Quatsch einfach. Naja, also vielen Dank dir, Sebastian. Vielen Dank den Leuten da draußen fürs Zuhören. Selbstverständlich, wie immer, gilt das Serviceangebot. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zu Darkest Dungeon 2 oder euch austauschen wollt, sehr gerne im Forum von The Pod. Da schlawenzel ich auch zwischen den Threads herum und schaue zu und antworte, wenn notwendig und gewünscht. Ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Und ich sag tschüss.